Manche Geschichten enden mit einer Antwort, andere hinterlassen Fragen. Doch hinter jedem historischen Fall verbirgt sich noch eine zweite Geschichte. Die Geschichte seiner Zeit, der Ermittlung und unsere eigene Faszination für das Ungeklärte. Warum uns manche Verbrechen nicht loslassen? Wie entstehen Gerüchte und Legenden? Und was geschieht, wenn Vermutungen irgendwann wie Tatsachen klingen? In Hinter der Geschichte verlassen wir für einen Moment den eigentlichen Tatort. Wir betrachten alle Zusammenhänge, ordnen Begriffe ein und fragen, was solche Fälle mit uns und unserer Gesellschaft machen. Ruhig, respektvoll und ohne aus einer Vermutung eine Gewissheit zu machen. Hi, ich bin Susanne und das ist Hinter der Geschichte, ein Format von Was bleibt. Für alle, die Mittwochsfolgen schon einmal gehört haben, wir beschäftigen uns ja meistens mit irgendeinem Thema aus dem letzten Sonntagsfall. Für alle, die neu sind, hallo und herzlich willkommen. Also von daher hatten wir letzte Woche Sonntag den Fall hinter Kaifeck und ich habe mich gefragt, warum ungelöste Verbrechen uns nicht loslassen, weshalb unser Gehirn nach Antworten sucht und warum manche Menschen, das betrifft mich glaube ich auch ebenso wie viele andere, Cold Cases eigentlich als nicht sehr befriedigend empfinden. Drücken wir es mal so aus. Und im Hinblick auf Hinterkaifeck kann man ja nur sagen, seit mehr als 100 Jahren suchen Menschen nach einer Antwort auf dieselbe Frage. Wer tötete die Familie auf Hinterkaifeck? Bücher wurden geschrieben, Dokumentationen gedreht und unzählige Theorien entwickelt. Doch warum beschäftigen uns manche ungelöste Fälle noch Generationen später, während andere längst vergessen sind? Genau darum geht es heute hinter der Geschichte. Dazu kann man nur sagen, unser Gehirn liebt Antworten. Das ist eine ganz klare Sache. Menschen mögen Geschichten und Geschichten haben normalerweise einen Anfang, eine Mitte und ein Ende. Ein ungelöster Fall hat kein Ende. Unser Gehirn empfindet das als sehr störend. Also es ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Unser Gehirn liebt also Antworten und Menschen mögen die Geschichten, weil sie Ereignisse ordnen und verständlich machen. Eine klassische Geschichte hat also einen Anfang, an dem etwas geschieht, eine Mitte, in der nach Erklärung gesucht wird und ein Ende, das die offenen Fragen beantwortet. Ein ungelöster Fall durchbricht diese vertraute Ordnung. Es gibt einen Anfang und viele einzelne Spuren, aber kein eindeutiges Ende. Wir erfahren nicht sicher, was geschehen ist, wer verantwortlich war oder warum es passiert ist. Für unser Gehirn fühlt sich die Geschichte deshalb unvollständig an. Tja, aber warum beschäftigen uns ungelöste Fälle dann überhaupt so sehr? Das ist auch wiederum eigentlich eine ganz einfache Sache, wenn man darüber nachdenkt, aber das tut man halt oft nicht. Offene Fragen erzeugen Spannung und solange eine Antwort fehlt, bleibt das Thema innerlich präsent. Unser Gehirn sucht danach Mustern. Wir versuchen Hinweise miteinander zu verbinden, um eine schlüssige Erklärung für uns zu finden. Das liegt in der Natur von uns Menschen. Unvollständiges bleibt dann besser im Gedächtnis. Nicht abgeschlossene Aufgaben und Geschichten beschäftigen uns länger als abgeschlossene. Dieses Phänomen wiederum wird auch als den Zeigarnik-Effekt bezeichnet. Tja, aber was ist der Zeigarnik-Effekt überhaupt? Dieser beschreibt die Beobachtung, dass wir uns unerledigte oder unterbrochene Aufgaben oft besser erinnern lassen als abgeschlossene. Unser Gehirn hält etwas Unvollständiges gewissermaßen offen. Solange eine Aufgabe, Frage oder Geschichte nicht beendet ist, bleibt eine innere Spannung bestehen. Erst eine Lösung oder ein Abschluss vermittelt uns das Gefühl, boah, das Thema ist erledigt. Ein einfaches Beispiel. Du schaust eine Serie und die Folge endet mit einem Cliffhanger. Obwohl du den Fernseher ausgeschaltet hast, denkst du weiter darüber nach. Du möchtest wissen, wie es ausgeht. Eine vollständig abgeschlossene Handlung würde dich wahrscheinlich weniger lange beschäftigen. Tja, und bei ungelösten Kriminalfällen funktioniert das so ähnlich. Es gibt ein Verbrechen, aber keine eindeutige Auflösung. Hinweise widersprechen einander oder führen ins Leere. Die zentrale Frage, wer war es, bleibt einfach unbeantwortet. Unser Gehirn versucht weiterhin, die fehlenden Teile zusammenzusetzen. Deshalb erinnern wir uns oft lange an den Fall und beschäftigen uns wiederholt damit. Ich denke, das kennt ihr alle ganz genau. Also für mich ist es auch so, dass wenn man Fälle behandelt oder wie gesagt, ich höre ja selber total gerne Podcast, True Crime Bereich. Und wenn ich weiß, der ist abgeschlossen, manchmal kann ich mich da nicht mehr ganz genau dran erinnern. Also klar, ich kann mich daran erinnern, um welchen Fall es geht, aber nicht mehr bis ins Detail. Aber wenn ich dann so einen Fall habe wie hinter Kaifek, geistern die Fragen immer wieder durch meinen Kopf. Und ich denke, so geht es dann halt den meisten Leuten da draußen. Deshalb haben wir dort einen Fall, der so lange tatsächlich so bekannt ist und aus dem immer wieder neue Geschichten entstehen. Aber nochmal zurückzukommen auf den Zeigarnik-Effekt. Der Begriff geht auf die Psychologin Bluma Zeigarnik zurück. Sie untersuchte in den 1920er Jahren, wie Unterbrechungen auf unser Gedächtnis sich auswirken können. Und dabei zeigte sich, dass Versuchspersonen häufig sich besser an Aufgaben erinnern konnten, die sie nicht beendet hatten oder abgeschlossen hatten. Also tatsächlich relativ easy erklärt, aber also war mir vorher auch nicht so bekannt und bewusst. So kommen wir wieder darauf zurück, warum uns die ungelösten Fälle beschäftigen. Wir wollen Unsicherheit reduzieren. Eine eindeutige Lösung vermittelt Ordnung und Kontrolle. Wir lieben Kontrolle. Ein ungeklärter Fall lässt sich dagegen mehrere Möglichkeiten gleichzeitig offen. Wir entwickeln dann eigene Theorien. Weil kein endgültiges Ergebnis vorliegt, beginnen wir selbst zu ermitteln. Welche Spur ist glaubwürdig? Wer hatte ein Motiv? Wer wurde möglicherweise übersehen? Widersprüche halten unsere Aufmerksamkeit fest. Sobald Zeugenaussagen, Indizien oder zeitliche Abläufe nicht zusammenpassen, versucht unser Gehirn, diese Lücken zu schließen. Wir erwarten Gerechtigkeit. Besonders bei Verbrechen wünschen wir uns nicht nur eine Erklärung, sondern auch Konsequenzen. Bleibt ein Täter unbekannt, fehlt deshalb neben dem erzählerischen auch der moralische Effekt und das Ende. Wir versetzen uns in die Beteiligten hinein. Wir fragen uns, wie Angehörige mit der Ungewissheit leben konnten und wie es sich anfühlen muss, niemals eine verlässliche Antwort zu erhalten. Jede neue Information weckt daher Hoffnung. Ein wiederentdecktes Dokument, eine neue Untersuchungsmethode oder eine bislang unbekannte Aussage könnte das fehlende Ende doch noch liefern. Das Rätselhafte wirkt über den eigentlichen Fall hinaus. Mit der Zeit entstehen rund um solche Fälle ein Geflecht aus Gerüchten und Legenden und Spekulationen. Dadurch bleiben sie über Jahrzehnte im kollektiven Gedächtnis. Der entscheidende Gedanke ist daher, ein gelöster Fall erzählt uns, was geschehen ist. Ein ungelöster Fall zwingt uns, immer wieder darüber nachzudenken, was geschehen sein könnte. Genau deshalb lassen uns solche Geschichten oft nicht los. Ja, und wie schon erwähnt, haben wir natürlich das Bedürfnis nach Gerechtigkeit. Ungelöste Fälle beschäftigen uns nicht nur aus Neugier. Hinter dem Wunsch nach einer Aufklärung steckt häufig ein tiefes Bedürfnis nach Gerechtigkeit. Eine Tat verletzt unser Gefühl von Ordnung. Wir gehen davon aus, dass Handlungen Folgen haben. Wenn ein Mensch ein Verbrechen begeht und dafür nicht zur Verantwortung gezogen wird, gerät diese Vorstellung ins Wanken. Schuld soll benannt werden. Viele Menschen möchten wissen, wer verantwortlich war. Solange der Täter unbekannt bleibt, ist die Schuld keinem konkreten Menschen zugeordnet und der Fall wirkt wie eine offene Wunde. Der Täter soll Konsequenzen erfahren. Gerechtigkeit bedeutet für viele, dass eine schwere Tat nicht ohne Strafe bleibt. Wird der Täter niemals gefasst, entsteht der Eindruck, er sei davongekommen. Das Opfer soll Anerkennung erfahren. Die Aufklärung eines Falles gibt dem Opfer etwas von seiner Identität zurück. Es ist dann nicht mehr nur der ungelöste Fall, sondern ein Mensch, dem nachweislich Unrecht widerfahren ist. Die Angehörigen brauchen Gewissheit. Familien wollen häufig nicht nur wissen, wer die Tat begangen hat. Sie möchten verstehen, was geschehen ist, wann es geschah und warum ihr Angehöriger sterben musste. Ungewissheit erschwert die Trauer. Ohne gesicherte Antworten kann ein endgültiger Abschied schwerfallen. Gedanken wie, was ist wirklich passiert oder hätte etwas verhindert werden können, können Angehörige über Jahre begleiten. Eine Lösung kann einen Abschluss ermöglichen. Die Aufklärung macht den Verlust nicht rückgängig. Sie kann aber dafür sorgen, dass die Sache endet und die Angehörigen nicht mehr zwischen Hoffnung, Angst und Spekulation leben müssen. Gerüchte können Unschuldige belasten. In ungelösten Fällen geraten oft Menschen unter Verdacht, ohne dass ihre Schuld bewiesen werden kann. Verdächtigungen können Familien und ganze Dorfgemeinschaften über Generationen verfolgen. Siehe hinter Kaifek. Auch Unschuldige verdienen Klarheit. Eine Aufklärung kann nicht nur den Täter identifizieren, sondern auch Menschen entlasten, die fälschlicherweise verdächtigt werden. Tja, und dann natürlich erwartet die Gesellschaft Schutz. Wenn ein Täter unbekannt bleibt, entsteht das Gefühl, dass er erneut handeln könnte. Seine Ermittlung vermittelt deshalb nicht nur Gerechtigkeit, sondern auch Sicherheit. Alte Fälle stellen das Vertrauen in die Behörden auf die Probe. Also Ermittlungsfehler, verlorene Beweise oder vorschnelle Annahmen können den Eindruck verstärken, dass dem Opfer nicht ausreichend Gerechtigkeit widerfahren ist. Spätere Aufklärung besitzt einen symbolischen Wert. Selbst wenn ein Täter nicht mehr bestraft werden kann, kann die Wahrheit noch von Bedeutung sein. Sie hält fest, was geschehen ist, benennt Verantwortung und korrigiert möglicherweise jahrzehntealte Irrtümer. Eine juristische Lösung ist nicht immer dasselbe wie Gerechtigkeit. Das bedeutet, ein Freispruch, eine Verjährung oder der Tod des Täters kann bedeuten, dass es eine Strafe nicht mehr geben wird. Trotzdem kann die historische Klärung den Angehörigen und der Öffentlichkeit Antworten geben. So, und Gerechtigkeit bedeutet auch Erinnerung. Ein Fall weiterzuerzählen kann verhindern, dass Opfer vergessen werden. Dabei sollte nicht der Täter im Mittelpunkt stehen, sondern der Mensch, dessen Leben beendet oder verändert wurde. Es geht bei ungelösten Fällen also nicht nur um die Frage, wer war es? Dahinter stehen weitere Fragen. Wird das erlittene Unrecht anerkannt? Bekommt das Opfer seine Geschichte zurück? Erhalten Angehörige endlich Gewissheit? Solange diese Antworten fehlen, bleibt nicht nur der Fall offen. Es bleibt auch das Gefühl, dass etwas in unserer Vorstellung von Gerechtigkeit nicht wieder ins Gleichgewicht gekommen ist. Das wiederum bringt mich zur nächsten Frage: Warum entstehen so viele Theorien? Wenn wichtige Informationen fehlen, versucht unser Gehirn, die offenen Stellen selbst zu ergänzen. Wir suchen nach Zusammenhängen, Ursachen und einer vollständigen Erklärung. Je weniger gesicherte Fakten vorhanden sind, desto größer wird der Raum für Vermutung. Unser Gehirn sucht dann automatisch nach den Mustern, wie schon erwähnt. Menschen versuchen, einzelne Beobachtungen miteinander zu verbinden. Selbst zufällige Ereignisse können dadurch wie Bestandteile eines größeren Zusammenhangs erscheinen. Lücken erzeugen Erfolgsdruck. Oder besser gesagt Erklärungsdruck. Fehlende entscheidende Informationen empfinden wir als unbefriedigend. Eine mögliche Erklärung kann sich beruhigender anfühlen als das ehrliche Eingeständnis, wir wissen es nicht. Plausibilität wird mit Wahrheit verwechselt. Eine Theorie kann logisch klingen und trotzdem falsch sein. Wenn einzelne Hinweise scheinbar gut zusammenpassen, entsteht schnell der Eindruck, die gesamte Erklärung müsse stimmen. Also Vorsicht vor voreiligen Schlussfolgerungen. Aus Möglichkeiten werden vermeintliche Tatsachen. Zunächst heißt es vielleicht, er könnte am Tatort gewesen sein. Später wird daraus, er wurde dort gesehen. Mit jeder Weitererzählung kann eine Vermutung ein wenig sicherer klingen. Verdächtiges Verhalten wird rückwirkend überbewertet. Sobald eine Person unter Verdacht steht, erscheinen frühere Aussagen oder Handlungen plötzlich belastend. Nervosität, Schweigen oder ein Widerspruch können jedoch viele Ursachen haben und sind kein Beweis für eine Schuld. Der Bestätigungsfehler verstärkt bestehende Vermutungen. Wer sich auf eine bestimmte Theorie festgelegt hat, nimmt vor allem Informationen wahr, die dazu passen. Das passiert leider ganz automatisch. Widersprechende Hinweise werden übersehen, abgeschwächt oder für unglaubwürdig erklärt. Wir beurteilen Menschen anhand von unseren Erwartungen. Wer sich nach einer Tat nicht so verhält, wie wir es von einem trauernden, unschuldigen oder schockierten Menschen erwarten, wirkt schnell verdächtig. Menschen reagieren auf Krisen jedoch sehr, sehr unterschiedlich. Also nicht vergessen, das ist wirklich wichtig. Gerüchte gedeihen dort, wo offiziell Informationen fehlen. Wenn Polizei, Justiz oder Medien nur wenig mitteilen, entsteht ein Informationsvakuum. In dieses Vakuum treten Erzählungen aus dem persönlichen Umfeld, angebliche Beobachtungen und Behauptungen ohne überprüfbare Quellen. Jede Weitererzählung verändert dann die Geschichte. Details werden vergessen, ausgeschmückt oder miteinander vermischt. Nach Jahren lässt sich häufig kaum noch feststellen, was tatsächlich beobachtet oder was erst später ergänzt wurde. Aussagen aus zweiter oder dritter Hand wirken glaubwürdiger, als sie es sind. Formulierungen wie "ein Bekannter meines Großvaters wusste" erzeugen Nähe zum Fall und trotzdem fehlt meist eine überprüfbare Originalquelle. Emotionen beeinflussen unsere Urteile ebenso. Besonders grausame und rätselhafte Taten erzeugen Angst, Wut und Fassungslosigkeit. Unter dem Einfluss stärkerer Gefühle können einfache oder dramatische Erklärungen überzeugender wirken als nüchterne, komplizierte Zusammenhänge. Außergewöhnliche Taten scheinen außergewöhnliche Erklärungen zu verlangen. Vielen fällt es schwer zu akzeptieren, dass hinter einem spektakulären Verbrechen möglicherweise ein vergleichsweise gewöhnliches Motiv stand. Deshalb entstehen Erzählungen über gewisse geheime Gruppen, mächtige Hintermänner oder umfassende Vertuschungen. Zufälle wirken im Nachhinein bedeutungsvoll. Ein verpasstes Treffen, eine ungewöhnliche Begegnung oder ein Gegenstand am Tatort kann rückblickend wie ein entscheidender Hinweis erscheinen. Nicht jedes auffällige Teil steht jedoch mit dem Verbrechen in Verbindung. Misstrauen gegenüber Behörden fördert alternative Erklärungen. Ermittlungsfehler, verschwundene Akten oder widersprüchliche Aussagen können den Verdacht wecken, Informationen würden absichtlich zurückgehalten werden. Aus tatsächlichen Fehlern wird dann schnell die Annahme einer gezielten Vertuschung, wo wir dann wieder bei dem Thema Verschwörungstheorien sind. Aber ich glaube, das wiederum ist ein anderes Thema. Je älter ein Fall wird, desto schwerer lassen sich Behauptungen überhaupt überprüfen. Zeugen sterben, Erinnerungen verblassen, Dokumente verschwinden und Beweise werden vernichtet. Gleichzeitig entstehen immer neue Erzählungen, die sich kaum noch eindeutig beschäftigen oder widerlegen lassen. Medien prägen die Wahrnehmung eines Falls extrem. Zeitungen, Dokumentationen, Bücher, ja und auch Podcasts wählen bestimmte Aspekte aus. Ein besonders spannende Theorie wird häufig erzählt als eine nüchterne oder wahrscheinliche Erklärung. Also es wird alles so ein bisschen aufgepusht, teilweise. Wiederholung erzeugt Vertrautheit. Wenn eine Behauptung oft genug wiederholt wird, kommt sie uns irgendwann bekannt und danach glaubwürdiger vor. Das nennt man den Illusory True Effect, beziehungsweise den Wahrheitseffekt. Gemeinschaften entwickeln gemeinsame Erzählungen. In Dörfern, Familien oder in Internetforen können bestimmte Vorstellungen sich festsetzen. Wer widerspricht, wird möglicherweise als naiv oder schlecht informiert betrachtet. Theorien vermitteln ein Gefühl von Kontrolle. Eine konkrete Erklärung, selbst eine unbelegte, kann leichter auszuhalten sein als, ja, völlige Ungewissheit. Sie gibt dem rätselhaften Geschehen scheinbar Ordnung und eine Bedeutung. Menschen möchten natürlich selbst zur Lösung beitragen. Ungelöste Fälle laden dazu ein, Hinweise zu vergleichen und eigene Schlüsse zu ziehen. Dieses Mitermitteln kann faszinierend sein, birgt aber die Gefahr, Vermutungen mit kriminalistischer Arbeit gleichzusetzen. So, Verschwörungstheorien, ich habe das schon mal kurz erwähnt, sind schwer zu widerlegen. Fehlende Beweise werden dabei nicht als Schwäche der Theorie verstanden, sondern als Beleg dafür, wie erfolgreich etwas vertuscht worden sei. Dadurch schützt sich die Erzählung selbst vor Gegenargumenten. Tja, und Verdächtigungen können dann reale Folgen haben. Unbelegte Theorien können den Ruf unschuldiger Menschen zerstören. Gerade bei historischen Fällen kann sich ein Verdacht über Generationen auf Kinder und Enkel übertragen. Wichtige Unterscheidung dabei ist, Fakt durch verlässliche Quellen und Beweise sind belegt. Der Hinweis kann für die Untersuchung relevant sein, beweist aber noch nichts. Die Vermutung, eine mögliche Erklärung ohne ausreichenden Nachweis, ein Gerücht, eine nicht verifizierte Behauptung, die weitergegeben wird, die Theorie, ein Erklärungsversuch, der mehrere Informationen miteinander verbindet. Ja, und die Verschwörungstheorie führt Ergebnisse auf das geheime Handeln einer Gruppe zurück und deutet häufig auf fehlende Gegenbeweise als Zeichen einer Vertuschung. Wo Wissen endet, beginnt die Vorstellungskraft. Unser Gehirn möchte die Lücken zwischen einzelnen Hinweisen schließen und aus Bruchstücken eine vollständige Geschichte formen. Doch eine Geschichte, die sich als schlüssig klingt oder die nur schlüssig klingt, ist noch lange keine wahre Geschichte. Gerade bei ungelösten Fällen ist deshalb entscheidend, sauber zwischen belegten Fakten, möglichen Spuren und bloßen Vermutungen zu unterscheiden. Und ich würde mal denken, damit unsere Mittwochsfolge dann nicht so lang wird, obwohl man darüber ewig sprechen kann und ich festgestellt habe, dass ich am Anfang dachte, oh mein Gott, wie kriege ich denn eine Stunde voll mit Erzählungen? Ich bin sicherlich mit einer halben Stunde fertig. Ich merke, je mehr man sich mit den Themen beschäftigt und diese recherchiert oder darüber nachdenkt, desto mehr Informationen bekommt man tatsächlich und man weiß gar nicht, wo man aufhören soll. Aber die Mittwochsfolge soll ja tatsächlich nicht so super lang sein und eher so ein bisschen ja einen Anreiz zum Nachdenken mit sich bringen, als auch vielleicht irgendwelche, ich sag mal, wissenswerten Facts irgendwie aufarbeiten. Also kommen wir dann mal zum letzten Punkt, den ich mitgebracht habe, und zwar, wann sollten wir eigentlich aufhören zu spekulieren? Zwischen berechtigter Neugier und respektlosem Rätselraten liegt manchmal nur ein schmaler Grat. Ungelöste Fälle laden dazu ein, nach Antworten zu suchen. Doch hinter jedem Fall stehen reale Personen, Opfer, Angehörige, Zeugen und manchmal auch Personen, die über Jahrzehnte unter einem unbewiesenen Verdacht leiden. Neugier ist grundsätzlich nichts Falsches. Der Wunsch nach Aufklärung ist verständlich. Fragen zu stellen, Widersprüche zu erkennen und historische Quellen zu untersuchen, kann helfen, einen Fall besser zu verstehen. Öffentliche Aufmerksamkeit kann wertvoll sein. Sie kann verhindern, dass Opfer vergessen werden und in einzelnen Fällen sogar neue Hinweise hervorbringen. Eine Theorie kann Ausgangspunkt einer Untersuchung sein. Vermutungen gehören auch zur kriminalistischen Arbeit. Sie müssen jedoch geprüft und bei fehlenden Belegen wieder verworfen werden können. Entscheidend ist der Umgang mit der Ungewissheit. Verantwortungsvolle Beschäftigung mit einem Fall bedeutet auch, sagen zu können, dafür gibt es keine Beweise oder wir wissen es nicht. Wann wird aus Neugier respektloses Rätselraten? Wenn Vermutungen wie Tatsachen dargestellt werden, aus dieser Person könnte dort gewesen sein, darf ohne Beleg nicht diese Person war der Täter werden. Wenn eine spannende Geschichte wichtiger wird als die Wahrheit. Dramatische Theorien erzeugen Aufmerksamkeit. Das rechtfertigt jedoch nicht, Informationen auszuschmücken oder Zusammenhänge zu erfinden. Wenn reale Menschen nur noch zu Figuren werden. Opfer sind keine Charaktere in einem Kriminalroman. Sie hatten Beziehungen, Hoffnung, Ängste und ein Leben außerhalb ihres Todes. Wenn das Leiden zur Unterhaltung wird. Spannung darf nicht allein aus grausamen Einzelheiten, sensationslüsternen Formulierungen oder der Demütigung eines Opfers entstehen. Wenn jedes Verhalten verdächtig gemacht wird, wie Schweigen, Nervosität, Trauer oder scheinbare Kälte, beweisen keine Schuld. Menschen reagieren sehr unterschiedlich auf Schock, Angst und Verlust. Wenn fehlende Beweise ignoriert werden. Eine Theorie wird dadurch wahrscheinlicher, dass sie oft wiederholt oder besonders überzeugend erzählt wird. Oder wenn Widersprüche passend gemacht werden. Passt ein Hinweis nicht zur eigenen Theorie? Darf er nicht einfach ausgeblendet werden. Eine faire Betrachtung berücksichtigt auch entlastende Informationen. Der Schutz unschuldiger Menschen. Ein Verdacht ist kein Beweis. Auch Personen, die von Polizei oder Presse untersucht werden, können unschuldig sein. Historische Distanz hebt Verantwortung nicht auf. Nur weil eine verdächtige Person bereits verstorben ist, darf sie nicht ohne ausreichende Belege öffentlich zur Täterin oder zum Täter gemacht werden. Angehörige leben mit den Folgen weiter. Unbewiesene Anschuldigungen können Kinder, Enkel und ganze Familien belasten. Namen verleihen Behauptungen besonders Gewicht. Deshalb sollte genau geprüft werden, ob eine Namensnennung notwendig, historisch relevant und ausreichend belegt ist. Auch Verstorbene verdienen eine faire Darstellung. Sie können nicht mehr sich gegen falsche Behauptungen wehren. Verkürzte Darstellung oder erfundene Motive, dagegen können sie einfach sich auch nicht verteidigen. Entlastende Umstände gehören ebenfalls zu den Geschichten. Wer belastende Hinweise nennt, sollte aber auch erwähnen, welche Zweifel daran bestehen und was gegen eine Täterschaft tatsächlich spricht. Wichtig ist hierbei auch der respektvolle Umgang mit den Opfern. Das Opfer sollte als Mensch sichtbar bleiben. Genauso wie grausame Details sollten einen erkennbaren Zweck haben. Sie können notwendig sein, um den Ablauf oder die Ermittlung zu verstehen. Sind sie aber nur schockierend, können sie auch einfach weggelassen werden. Die Sprache sollte würdevoll bleiben. Das ist mir tatsächlich auch in dem Podcast sehr, sehr wichtig. Ich glaube, man muss immer so ein gewisses Maß einfach an Respekt haben. Respekt vor dem Fall, Respekt vor den Opfern und generell. Also ich finde das sehr, sehr wichtig. Privatsphäre bleibt auch in historischen Fällen bedeutsam. Nicht jedes intime Detail aus Akten muss veröffentlicht werden, nur weil es auffindbar ist. Das Opfer darf nicht für die Tat verantwortlich gemacht werden. Also Lebensweise, Beziehungen oder frühere Entscheidungen erklären nicht automatisch, warum jemand Opfer eines Verbrechens wurde. Ich denke, das sind jetzt zahlreiche Erklärungen, warum wir uns tatsächlich mit ungelösten Fällen beschäftigen, über Jahrzehnte oder Jahrhunderte hinweg, warum uns das einfach fasziniert. Aber vielleicht auch, ich sag mal, wie man mit den Fällen umgeht oder wie man mit den Opfern umgehen sollte, was man dabei vielleicht beachtet oder wie es zu manchen auch Missverständnissen einfach kommt oder halt falschen Verdächtigungen. Das war mir tatsächlich ganz wichtig und entspringt einfach wirklich aus dieser Hinterkaifeck-Folge, weil ich mir all diese Fragen gestellt habe. Weil ich denke, ein Fall ist nicht einfach immer nur erzählt, indem man die Fakten schildert. Viele Fälle wurden, wie gesagt, super dokumentiert, gerade Hinterkaifeck, dass die Fakten bei vielen schon präsent sind. Aber ich denke immer, ja, aber warum war das denn so? Warum denken wir darüber so? Und ich finde, gerade diese Mittwochsfolgen im kleineren Rahmen, die bieten sich immer dazu an, wirklich mal zu klären, okay, warum ist manches wie? Also, wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. So in der Art würde ich das nennen. Tja, und vielleicht beginnt Respekt genau dort, wo wir aushalten, keine Antwort zu haben. Wir dürfen Fragen stellen, Spuren betrachten und Möglichkeiten diskutieren. Aber wir sollten nicht aus Vermutungen Gewissheiten machen. Und nicht vergessen, dass hinter jedem ungelösten Fall reale Menschen stehen. Manche Geschichten enden ohne Auflösung. Unsere Aufgabe besteht dann nicht darin, ihnen gewaltsam ein Ende zu geben, sondern ehrlich zu benennen, wo unser Wissen aufhört. Vielleicht ist es also gar nicht die fehlende Antwort, die uns an ungelösten Fällen fasziniert. Vielleicht ist es die Hoffnung, dass irgendwann doch noch jemand das letzte Puzzleteil findet. Und solange das nicht geschieht, bleibt nicht nur der Fall bestehen, sondern auch unsere Fragen. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen. Vielen Dank, dass ihr euch auch diese Folge angehört habt. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wie schon des Öfteren erwähnt, freue ich mich unglaublich, wenn ihr auf Instagram unter was_bleibt_podcast kommentiert, aber auch vielleicht neue Fragen sich auftun, neue Fallvorschläge, ja, alles, was euch so durch den Kopf geht. Und natürlich findet ihr gerade zu den Hauptfolgen, also wie jetzt Hinterkaifeck, dort auch nochmal ein paar zusätzliche Informationen, Bilder, Zeitungsausschnitte, halt alles das, was ich irgendwie finden kann. Und dann würde ich sagen, hören wir uns auf jeden Fall am Sonntag wieder zur nächsten Hauptfolge. Macht's gut, habt eine schöne Zeit und vor allem bleibt gesund. Bis bald. Tschüss.